Herzlich willkommen zu Marketing, Mindset and More. Und du hörst einen exklusiven Mitschnitt von unserem Live-Talk auf der EDS 2023 in Köln. Und du kannst das Video zu diesem Talk natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den findest du unter Denta One Media, indem du das einfach bei YouTube in die Suchmaske eingibst. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So, hier fliegen schon die Instrumente durch die Gegend vor Vorfreude. Herzlich willkommen zu unserem Talk auf der Content-Bühne bei Denta One Media. Und heute ist Freitag, heute ist der geilste Tag der EDS. Also morgen kann man nochmal sozusagen hierher kommen. Das heißt, heute Abend ist noch Party, morgen ist ja dann Ende. Und deswegen sind, glaube ich, heute mit Abstand die geilsten Leute da. Einmal natürlich hier auf der Bühne, aber natürlich auch alle die, die jetzt hier gekommen sind, um ein bisschen was über Zahnmedizin zu hören und über das Roundabout, was es braucht, um vielleicht erfolgreich zu sein als Praxis, als Zahnmediziner. Und dafür haben wir jetzt hier einen ganz besonderen Gast und das ist der Alex Volz. Und ja, man kennt dich natürlich auch viel durch deine Frau, durch die Fotzenspanglerei, die ja sozusagen viel in dem Vordergrund steht. Aber es braucht dafür auch jemanden, der im Hintergrund managt, der optimiert, der die richtigen Entscheidungen trifft und der dafür sorgt, dass eine Praxis erfolgreich wird. Und genau über dieses Thema reden wir heute. Das richtige Mindset und die richtigen Entscheidungen für mehr Erfolg. Herzlich willkommen, Alex Volz.
Ganz lieben Dank dir, Stefan. Und vor allen Dingen zumindest zahlenmäßig sind die Leute vor der Bühne, die tollen Leute, noch in der Mehrheit. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr gekommen seid. Und euch gibt's ja quasi gleich noch im Doppelpack. Und ja, erzähl doch mal, wie definierst du denn eigentlich ja, das Thema Mindset? Was ist das für dich? Was ist für dich ein erfolgreiches Mindset? Ist ja momentan fast wie so ein Modewort geworden, hat sich vielleicht sogar schon ein bisschen abgenutzt. Aber trotzdem ist der Nutzen dahinter oder wie man, sag ich mal, mit dem Wort umgeht, ja immer noch relevant. Wie würdest du es definieren?
Ich übersetze das Wort Mindset ganz gern einfach mit dem Wort der Haltung. Also mit welcher Haltung gehe ich an eine Praxis, mit welcher Haltung gestalte ich mein Konzept, mit welcher Haltung gehe ich mit meinen Mitarbeitern um. Und das fängt bei so ganz einfachen Dingen an, wie suche ich meine Partner für die Praxis aus. Arbeite ich mit einem Depot zum Beispiel zusammen, wo ich weiß, hier habe ich eine Telefonnummer, einen verlässlichen Ansprechpartner, oder schicke ich meine Mitarbeiter jede Woche auf die Suche nach dem günstigsten Preis im Internet. Das geht weiter, schicke ich meine Arbeiten zahntechnisch irgendwo quer durch die Welt, um Geld zu sparen, oder habe ich einen lokalen Partner vor Ort, mit dem ich vertrauensvoll zusammenarbeite, wo ich das Gesicht kenne, der die Arbeit macht. Und so zieht sich das für mich durch alle Bereiche der Praxis. Das fängt bei Partnerschaft und beim menschlichen Umgang miteinander an. Und dahinter steht am Ende des Tages immer ein Wertesystem, das ich haben muss. Das muss ich für mich einmal definieren, mit welchem Wertesystem möchte ich unterwegs sein, was ist mir wichtig, wo sind meine roten Linien, was geht auch gar nicht. Und dann leitet sich für mich daraus alles andere ab, die Wahl der Partner, die Einstellung der Mitarbeiter, die Ausrichtung von meinem Praxiskonzept, das ist dann wertebasiert. Und wenn du das für dich einmal sauber definiert hast, dann ist das die Grundlage auch für die klare Kommunikation Richtung Patienten. Dann sprichst du auch die Patienten an, die du haben willst. Und damit haben wir den Grundstein für Wachstum gelegt.
Wunderschön gesagt. Also für mich ist das Thema Werte auch gleichzeitig das Thema Kompass. Ja, Kompass bedeutet, jeder weiß, wo Norden ist, wo Süden ist. Und nur so kann eine Strategie auch wirklich ausgearbeitet werden für eine erfolgreiche Praxis. Weil wenn keiner weiß, wo Norden ist und alle rudern Vollgas los, der eine nach Westen, der eine nach Süden, der andere nach Osten. Und am Ende wundert man sich, dass man doch nicht vom Fleck kommt. Deswegen ist für mich auch wirklich die Grundlage, diese Core Values in der Praxis zu definieren, zu sagen, hey, wofür stehen wir, wofür stehen wir nicht? Was kann man von uns erwarten, was kann man nicht erwarten? Und vor allem gibt es dann auch die Grundlage natürlich in der Führung, in der Praxisführung zu sagen, wann gibt es denn wirklich einen Grund zu loben, wann gibt es einen Grund zu kritisieren oder vielleicht auch zu sagen, wir leiten irgendwas um. Also von daher richtig, richtig guter Ansatz. Jetzt sag doch mal, Praxiserfolg ist natürlich für jeden etwas anderes. Ja, der eine möchte groß werden, ja, wir bauen eine große Klinik, der andere möchte klein und fein bleiben und möchte hochwertige Zahnmedizin machen und keine Kompromisse. Aber hast du denn vielleicht so ein paar übergeordnete Eigenschaften, wo du sagst, das sind so Grundeigenschaften für erfolgreiche Praxisführung oder Praxisentwicklung. Also was sollte eine Praxis mitbringen oder ein Praxisinhaber mitbringen, um eine erfolgreiche Praxis aufzubauen und zu führen?
was der Praxisinhaber auf jeden Fall mitbringen muss, und ich glaube, das ist der Kern von allem, er muss sich einmal mit sich selber beschäftigt haben, dass er überhaupt weiß, wer bin ich mit meiner Persönlichkeit, was sind meine Bedürfnisse, was sind auch vielleicht meine Stärken und Schwächen, damit ich für mich überhaupt mal definieren kann, was braucht es, damit ich mich glücklich und zufrieden mit meiner Praxis bewege. Wenn wir davon ausgehen, dass du deine Praxis 30, 35 Jahre betreibst, dann misst sich Erfolg nicht an der Umsatzzahl oder an irgendwelchen Faktoren, die du in einem Excel-Sheet messen kannst, sondern es misst sich für mich daran, stehst du morgens gerne auf, freust dich auf die Praxis, freust dich auf deine Patienten, die Mitarbeiter, oder wird es ab dem 3., 4., 5. Jahr zur Qual? Und wie dieses Konzept aussieht, das ist für jeden so hochgradig individuell, wie jeder individuell ist. Wie du sagst, der eine baut eine riesige Klinik, der andere sagt, um Gottes Willen, die Verantwortung, die da hinten dran steckt, das ist mir viel zu viel. Ich möchte eine Privatpraxis haben, ich habe 8 Patienten am Tag und jeder hat genau so viel Zeit, wie ich mir dafür nehmen möchte. Und der dritte sagt, die Autosammlung muss erweitert werden. Also jeder entwickelt dann seine eigene Form. Aber am Ende zählt für mich, stehe ich morgens gerne auf, fahre gerne in die Arbeit, freue mich auf meine Leute, oder wird es eben zur Belastung?
Ja, Alex, aber wie weiß ich denn, was ich wirklich will? Und wie weiß ich denn, wie kriege ich denn Klarheit darüber, wo ist denn mein Ziel da hinten? Wo ist mein Mount Everest? Könnte das vielleicht was auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung des Inhabers und ja, vor allem auch der Person, die Entscheidungen in der Praxis treffen, zu tun haben?
Das ist tatsächlich sogar der Kernaspekt alledem. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die Gründerszene in Amerika anschauen, der Tech-Unternehmen, wenn du dort eine Gründungsidee hast, die noch ganz am Anfang steht und es die sogenannten Seed-Investoren gibt, also die, die wissen, von 100 Investitionen gehen mir 90 platt und von 1000 wird nur eins das sogenannte Einhorn. Die schauen sich zwar auch deine Geschäftsidee an, aber sind wir ehrlich, das Geschäftsmodell Zahnarztpraxis ist, wenn ich es platt sagen darf, idiotensicher, sonst wären die Zinsen bei der Bank nicht so niedrig. Aber die schauen sich vor allen Dingen die Gründerperson an, weil das ist das, was am Ende den Erfolg ausmacht. Bist du als Gründer, als Inhaber, als behandelnder Zahnarzt derjenige Mensch, dem ich vertraue, wo ich als Patient hingehe, wo ich als Mitarbeiter dabei sein möchte oder eben nicht? Und ich glaube, wir vernachlässigen noch viel zu sehr die Beschäftigung mit uns selber als Inhaber, als Gründer, um überhaupt zu wissen, wie ich es eingangs gesagt habe, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich zum Beispiel auch, um mal wieder entspannen zu können, um lange leistungsfähig zu bleiben. Wir arbeiten manchmal, als würden wir uns auf dem Sprint bewegen und verlieren aus dem Auge, dass unser Beruf aber ein Marathon ist. Und wundern uns dann darüber, dass uns in den frühen 40er Jahren komplett die Puste ausgeht und wir gucken, wie wir uns anders behelfen können, um irgendwie weitermachen zu können. Weil auch das darf man nicht vergessen, Inhaber zu sein, hat manchmal mit einer ganzen Menge Druck und Anstrengung zu tun. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, das gehört der Fairness halber dazu.
Und wie löst du das für dich? Also was tust du für deine Persönlichkeitsentwicklung oder für die Entwicklung hin zu der Klarheit, die du brauchst, um ein für dich persönlich erfolgreiches Leben zu führen? Also was machst du da außerhalb des reinen Businesses, Zahnarztpraxis?
Das beginnt tatsächlich innerhalb vom Business. Ich habe für mich irgendwann rausgefunden, ich bin der absolut falsche Mensch für Routineaufgaben. In dem Moment, wo es darum geht, dass ein Prozess läuft und er jetzt täglich in die Wiederholung geht, das ist etwas, das macht mich wahnsinnig. Also suche ich, wer kann das übernehmen, wer ist gut da drin, wer braucht auch in seiner Persönlichkeitsstruktur die Kontinuität, die Wiederholung, um für sich zufrieden und glücklich arbeiten zu können, und dem kann ich dann delegieren, wenn ich die Fachkompetenz für diese Aufgabe vermittelt habe, und kann mich dann davon befreien. Das heißt, meine Zufriedenheit und auch meine Erholung beginnt damit schon in der Arbeit mit der Frage, welche Aufgaben übernehme ich, welche kann ich delegieren, und im Privatleben zieht sich das ganz einfach weiter, indem wir schlicht und ergreifend am Jahresanfang unsere Termine beginnen zu planen und schlicht und ergreifend auch freie Wochenenden blockieren, die nur uns gehören, wo keine Essensverabredung im Business dazukommt oder was auch immer, wo Privatleben stattfinden darf.
Ja, sehr spannend. Jetzt kenne ich sehr, sehr viele Praxisinhaber, die langsam anfangen zu wachsen. Also sie gründen, haben am Anfang 4, 5 Mitarbeiter, machen gute Zahnmedizin, wachsen dadurch, machen vielleicht auch ein gutes Marketing, machen eine gute Positionierung, ein gutes Branding und dann plötzlich wird es größer. Ja, dann wird ein angestellter Zahnarzt dazu genommen, dann kommt der zweite, plötzlich habe ich 12, 15, irgendwann 20 Mitarbeiter und dann merken viele Praxisinhaber, oh, jetzt wird es aber richtig anstrengend. Ja, jetzt reichen meine 50 Stunden in der Woche nicht mehr. Jetzt bin ich plötzlich 20 Stunden in der Woche mit Dingen beschäftigt, die überhaupt nichts mehr mit meiner eigentlichen Stuhltätigkeit zu tun haben. Und dann kommen wir so zu diesem Thema im System arbeiten gegenüber am System arbeiten. Und was rätst du solchen Praxen, die an diesen Punkt kommen? Würdest du eher sagen, der Praxisinhaber sollte dann in diese Rolle des Managers gehen oder sagst du, er sollte sich eine Position schaffen in der Praxis, die diese Funktion übernimmt, also sprich, ich delegiere diese Managementaufgaben oder sagst du, es kommt darauf an, wie man tickt, wie ist deine Sichtweise da?
Beides kann richtig sein. Ich glaube, wir dürfen da einen Schritt nach vorne gehen und zwar dürfen wir uns bewusst machen, dass auch wenn du noch in einer kleinen Struktur bist, als Zahnarzt, als Zahnärztin sind alle ausgebildet in der Fachspezialistenfunktion. Du hast gelernt, am Patienten, mit dem Patienten zu arbeiten. Wenn du deine eigene Praxis hast, bist du aber gleichzeitig immer Führungskraft und auch Unternehmer. Nur diese Rolle wird in den kleinen Strukturen noch nicht so sehr notwendigerweise gebraucht, weil es dafür noch zu klein ist und du kannst dich eher auf deine Fachkompetenz, auf deine Fachspezialistenrolle fokussieren. Je größer das Team wird, desto stärker musst du als allererstes nach meiner Sicht die Rolle der Führungskompetenz ausbauen, der Führungskraft, weil dann wird das Thema der Mitarbeitergewinnung, der Mitarbeiterbindung umso wichtiger. Dann musst du unterschiedlich führen können. Dazu musst du aber auch wieder vor allen Dingen dich selber kennen, damit du überhaupt weißt, auf welche Dinge reagiere ich denn. Also wenn Mitarbeiter sich in einer bestimmten Art und Weise verhält und das drückt bei dir Knöpfe, dann musst du ja wissen, warum drückt das bei mir Knöpfe? Verstößt das jetzt gegen den Wert oder macht der einfach nur irgendeine Tätigkeit anders, als ich sie machen würde? Und genauso musst du die Rolle Unternehmer ausbilden, um zu sagen, was mache ich noch selber und was delegiere ich? Und ein Punkt, der dann noch dazu kommt, je größer die Struktur personell wird, muss sich auch die interne Organisation mit verändern, weil dann können Abläufe irgendwann nicht mehr auf Zuruf passieren. Das funktioniert ab einer gewissen Größe nicht mehr. Und dann musst du in diesem Wachstumsprozess der Organisation irgendwann Zeit geben, mit den internen Prozessen nachzurücken, die auch ein Stück weit zu verändern. Und auch diese Veränderung muss erst wieder sacken dürfen, damit sie eingeübt werden kann, bevor es dann wieder weitergeht. Den Fehler, den ganz viele machen, ist, dass sie über das Maß, für das die Organisation geeignet ist, zu groß wachsen. Dann versuchen nebenbei im laufenden Betrieb die Organisation, die Prozesse anzupassen und lassen aber diesem Organismuspraxis nicht die Zeit, das wieder zu einer neuen Routine werden zu lassen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, so ein System ist unter Stress, weil Wachstum und Veränderung gleichzeitig, dann passiert, was in jedem Organismus passiert, Ablehnung, Abschottung und dann ist das immer hochgradig zum Scheitern verurteilt.
Sehr, sehr spannend. Jetzt seid ihr ja in einer Doppelfunktion sozusagen, also ihr habt das große Glück, dass Petra weiterhin viel am Stuhl arbeiten kann, viel frei hat, um Social Media zu betreiben und du kümmerst dich im Hintergrund genau darum, dass diese Prozesse wachsen und strukturiert werden. Aber jetzt mal so eine persönliche Frage, kracht das nicht ab und zu mal da zwischen euch, weil Petra sagt, nee, ich würde das aber gerne so haben und du sagst, nee, wir müssen das so machen. Wie integriert ihr das? Also funktioniert das gut? Habt ihr gute, schlechte Tage? Ja, jetzt musst du die Hosen mal runterlassen.
Ja, absolut. Also es funktioniert in aller Regel gut. Petra schaut schon skeptisch und ist jetzt sehr gespannt, was ich sage.
Aber bloß nichts Falsches
weißt du,
sagen.
Stefan, das Schöne ist, sie kann mir gerade nicht dagegen reden, weil ich habe das Mikro. Das ist ein toller Moment.
Drittes Mikro bitte.
Nein, wir haben nur zwei. Spaß. Wir haben von Anfang an gesagt, wir trennen unsere Aufgabengebiete ganz strikt. Es läuft eine imaginäre rote Linie durch diese Praxis, die sich in der Verantwortung teilt. Alles, was Zimmer und medizinische Behandlung im engeren Sinn ist, ist ihre Hoheit, ihre Verantwortung. Da quatsch ich nicht rein. Umgekehrt gilt das Gleiche für den Part, den ich verantworte. Spannend wird's an den Stellen, wo man doch Berührungspunkte hat. Also wenn ich mal einen Tag habe, an dem ich am Empfang stehe, die Patienten die Tür reinkommen und sich beginnen im Wartezimmer zu stapeln und ich Petra höre, wie sie noch einen netten Ratsch mit einem sehr lieben Patient erhält und ich auf die Uhr schaue und sage, wir beginnen überfällig zu. Also an solchen Punkten haben wir dann natürlich mal eine Reibung, aber das haben wir jetzt nach 4 Jahren langsam sehr gut im Griff. Aber unser Kernrezept ist Verantwortungstrennung und zu respektieren, wo ist der Bereich des anderen. Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich.
Ja, absolut. Ich meine, mit meiner Frau ist es das Gleiche. Ja, sie ist zwar etwas weiter weg vom operativen Praxisbetrieb. Ich glaube, ihr seid da ein bisschen näher beieinander.
Ja.
Aber auch wir haben Berührungspunkte und auch wir haben komplett andere Bereiche, wo wir uns gar nicht reinfunken. Die Frage ist immer, wie viel Kompetenz ist denn auf der anderen Seite? Weil wenn ich weiß, dass jemand deutlich kompetenter ist in einem Bereich als ich, was soll ich denn mein Ego durchsetzen, um einfach nur Unrecht zu behalten am Ende des Tages, ja? Also, ja. Das bringt ja nichts, ne? Das heißt, wir müssen weg von diesem Ego durchsetzen hin zur Ergebnisorientierung. Das heißt, wie kriegen wir gemeinsam, das heißt ja nicht umsonst Führungsebene, ja, als Führungsebene gemeinsam das beste Ergebnis für die Praxis zustande? Und da bedeutet es, sich auch zu reiben, weil es super wichtig ist, ja? Man darf sich nur nicht so stark reiben, dass man sich entzündet, ja? Da hat man ein Problem, aber wenn es gar nicht Reibung gibt, dann ist offensichtlich keine Passion da, keine Emotion. Und dann darf, man muss in der Führungsebene sich gegenseitig ins Gesicht schauen können und sich challengen dürfen. Ich finde dieses Challengen super, super wichtig. Das haben wir bei uns in der Führungsebene wirklich auch extrem lernen müssen, dass nicht Kritik das Problem ist, sondern wie man damit umgeht. Ja, ja. Und ob man es persönlich nimmt oder ob man sagt, hey, ich sehe das anders. Ja, ich verstehe das, was du sagst, aber ich bin damit nicht einverstanden. Und das ist dann auch in Ordnung. Und am Ende muss natürlich derjenige die Entscheidung treffen, der den Verantwortungsbereich wirklich verantwortet.
Ganz genau.
Und der steht dann dafür gerade halt.
Und es geht ja dann noch einen Schritt weiter. Es muss diese Konflikte geben, weil manchmal hast du ja zwischen den Verantwortungsbereichen widerstreitende Interessen. Und jeder Bereich hat mit seinem Interesse ein berechtigtes Anliegen, das entweder so oder so umzusetzen. Und dann geht es einfach darum, diese widersprüchlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, wie kriegen wir jetzt für das Gesamtsystem das beste Ergebnis? Und am Ende kann dabei dann aber auch rauskommen, dass du sagst, ja, ich treffe jetzt die Entscheidung für Richtung A und nehme ganz bewusst in Kauf, dass mir Nachteil B entsteht, weil die Alternativentscheidung noch schlechter wäre. Also für mich ist dann immer entscheidend, ich bin mir dessen bewusst, was ich tue und treffe die Entscheidung bewusst und dann ist es auch in Ordnung. Und genau wie du sagst, ist es viel wichtiger, dass alle das Verständnis haben, warum diese Entscheidung getroffen ist. Ich habe absolut nicht die Erwartung, dass jeder immer mit meinen Entscheidungen einverstanden ist.
Wie macht ihr das denn bei euch in der Praxis mit der horizontalen Verbreitung der Informationen? Also das war bei uns, als wir größer wurden, irgendwann eine sehr große Challenge, dafür zu sorgen, dass Entscheidungen, die alle betreffen, auch möglichst schnell von allen gehört und eben dann auch verstanden werden. Welche Tools nutzt ihr da? Also macht ihr das mit Team-Meetings? Habt ihr eine Software? Oder wie ist euer Workflow, wenn ihr sagt, es wird irgendwas verändert oder wir treffen eine Entscheidung, sodass möglichst schnell alle Leute im Unternehmen Bescheid wissen, weil der Erfolg eines Unternehmens, da gibt es Studien dazu, ist maßgeblich davon abhängig, wie schnell Informationen horizontal komplett durch die gesamte Organisation fließen.
Absolut. Wir sind da tatsächlich noch sehr informell aufgestellt. Ich komme zwar aus einer sehr strukturierten beruflichen Vergangenheit in der IT, wo alles super prozessorientiert und am besten dreifach in einem Tool abgebildet war. Ich habe aber sehr schnell gelernt, so tickt das System Praxis nicht, weil da einfach andere Charaktere von Menschen arbeiten. Wir haben bei uns eine Meetingstruktur etabliert, die anfängt, dass zum Beispiel die Prophylaxe-Damen sich zusammensetzen, dass es dann ein Verwaltungsmeeting gibt, die Ärzte und Assistenzen sich parallel zusammensetzen und wir danach eine Managementrunde machen, sodass alle Informationen in der richtigen Reihenfolge durch die Teilmeetings gehen. Dann machen wir alle 2 Monate für jeden Standort einmal ein gemeinsames Meeting, wo alle zusammenkommen. Und aus beiden Standorten kommen dann auch irgendwann nochmal alle zusammen. Aus diesen Meetings gibt es immer ein Protokoll und die werden einfach über die Praxis-WhatsApp-Gruppe verteilt. Also die Fachgruppen sprechen immer direkt miteinander und übergreifend wird es dann einfach geteilt. Ich glaube, für unsere Größe funktioniert das noch sehr gut, weil wir auch viel tatsächlich miteinander reden im Alltag. Aber bei einer Größe, die du anstrebst, wirst du da ganz andere Mechanismen brauchen. Und was dann noch dazu kommt, dass wir auch im Kopf der Leute etablieren dürfen, dass Information nicht immer nur eine Bringschuld ist, die mir jemand bitte zu geben hat, damit ich damit weiterarbeiten kann, sondern insbesondere, wenn ein Teammeeting mal stattgefunden hat und ich war krank, ich war im Urlaub, ich konnte aus welchem Grund auch immer nicht dabei sein, dann ist das auch eine Hohlschuld an dem Ort, wo ich weiß, dass die Information zu bekommen ist, nachzuschauen. Egal, ob das jetzt in einem OneNote gepflegt ist, ob das einfach nur ein runtergeschriebenes Blatt Papier ist oder ob ich zum Praxismanager gehe und sage, habe ich was verpasst, gibt es was Neues, bring mich bitte mal auf den neuesten Stand. Also Information in dem Kontext ist auch immer eine Hohlschuld.
Ja, spannend. Also bei uns ist es so, wir haben genau das Gleiche bei der Meetingstruktur. Das heißt, es gibt kleine, sehr häufige, kurze Meetings in den kleineren Organisationen, weil die sich natürlich selbst organisieren sollen. Nicht jedes Problem muss bis ganz nach oben. Ja, wenn alle Probleme bis ganz nach oben kommen, dann ist meine Kapazität irgendwann voll und dann ist das der limitierende Faktor für meine Unternehmensgröße. Weil wenn sich der Inhaber mit der kaputten Rolle links unten am Bürostuhl in der Abrechnung beschäftigen muss, wenn das bis ganz nach oben kommt, hast du ein Problem. Also wenn du drei Leute hast, ist immer noch okay. Ja, dann kannst du es überlegen, ob es dein Hobby ist und du schraubst es halt wieder dran. Wenn du 30 Leute hast, ist es schon ganz schlecht. Wenn du 300 Leute hast, ja, ich hatte gestern hier die Melak-Jungs, die Geschäftsführer, die haben über 500 Leute alleine in Berlin. Wenn da jemand kommt und sag mal hier, Sebastian, meine Rolle am Stuhl ist kaputt, was soll ich denn jetzt machen? Dann funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Das heißt, wir haben so die Mitte, ja, das heißt, wir haben zum Beispiel ein Medikit, das haben wir damals gebraucht, als wir die Schichten eingeführt haben, also ein Schichtsystem. Und dadurch haben wir dort sozusagen ein Tool, wo alle Informationen, die alle betreffen, regelmäßig abgelegt werden. Und da kannst du halt auch targetieren, wer soll denn welche Informationen sehen. Du kannst Aufgaben verteilen und kannst Protokolle hochladen. Und jeder, der nicht da ist, der kann nach dem Teammeeting von zu Hause aus auch sogar per View, per Zoom oder so, sag ich mal, dabei sein und sich diese Informationen dann holen. Und man sieht auch, wer das dann gelesen hat. Also vielleicht nochmal so ein kleiner Tooltip. Medikit hat für uns die Kommunikation in der Praxis sehr, sehr stark verbessert.
Perfekt, aber unabhängig aller Tools, und das wird mit Sicherheit ein sehr gutes sein, gibt es für mich ein Stichwort, das ist für mich maßgeblich, nämlich die Frage der Eigenverantwortung. Ja. In dem Moment, wo ich zulasse, dass alles zu mir nach oben kommt, in die Führungsebene rein, dann entstehen zwei Effekte. A, ich gewöhne die Leute daran, dass sie nicht selber Verantwortung übernehmen und dass sie mit ihren kleinsten Problemen komplett einmal durch, wobei ich mich auch nicht in der Rolle da oben bezeichnen möchte, das wäre ein falsches Verständnis, sondern ich sehe es vom Verantwortungsbereich her. Ich möchte die Leute eigentlich immer dahin bringen, dass sie bereit und in der Lage sind, die Verantwortung für die Dinge, die sie selber können, auch selber übernehmen, was auch zum Thema der Jobzufriedenheit und der Selbstwirksamkeit, was ja auch so ein Stichwort ist, dann wieder dazu beiträgt, wenn sie sagen, hey, ich kann und ich darf mich darum sogar selber kümmern und beauftrage vielleicht sogar in Eigenregie einen Techniker, auch wenn ich weiß, das wird jetzt hinten raus Geld kosten, aber ich kann und darf mich selber drum kümmern und melde eventuell nur noch zurück, wir hatten ein Problem, ich habe es aber schon gelöst, du brauchst dich nicht mehr kümmern, aber du weißt jetzt Bescheid, dass es da was gab.
Ja, Thema Verantwortungsübernahme im Unternehmen war für uns in den letzten 3 Jahren maßgeblich eines der Themen, an denen wir am meisten gearbeitet haben. Viele Seminare mit unseren Führungskräften gemacht. Und wenn du zulässt, dass jedes Problem die zweite Ebene überspringt, wenn du sie denn hast, ist das ein Affront gegenüber der Kompetenz deiner Führungskräfte. Ja. Das heißt, du devaluierst quasi die Leute, die eigentlich einen Job machen sollen, der das ist, was sie machen, das ist nämlich der Wert, den sie kriegen. Ja? Ja. Also eine Managementkraft verdient in der Regel auch etwas mehr als eine Stuhlassistenz. Und wenn sie ihren Wert nicht erbringen können, indem sie Probleme eben auf der Ebene lösen, bevor sie halt zum Inhaber oder vielleicht zum führenden Management kommen zu dir, ist es unfassbar wertvoll, wenn diese Eigenverantwortungsübernahme im Unternehmen, diese Ergebnisorientierung, zu sagen, hey, ich habe das Problem selber gelöst, ich bin stolz darauf, macht auch am Ende des Tages ein erfüllteres Jobleben, weil Menschen, die Probleme selber lösen, sind glücklicher im Unternehmen, als wenn sie ihre Aufgaben, ne, es gibt bei Leading Simple, das ist ja so unser Konzept, was wir machen von Boris Gründel, ne, Aufgaben sind wie Affen, ja. Ja, und jeder kommt mit seinen Affen in dein Büro und dann krabbeln die Affen von dir auf deine Schulter. Und du bekommst, was du duldest, ja? Du musst diese Affen zurückgeben, auf die Schulter setzen und sagen, hey, ist dein Affe,
das
mach mal selber.
Affe, genau. Es gibt nur eine ganz große Falle, der man in der Führung allzu schnell erliegt, wenn du genau über das Thema Delegation und Eigenverantwortung sprichst. Und zwar siamesische Zwillinge Kompetenz und Verantwortung. Wenn ich jemandem die Verantwortung übertrage, sich um ein Problem zu kümmern und das in Eigenregie zu lösen, dann muss ich ihm auch immer die Kompetenz übertragen, alles, was notwendig ist, dann zu tun und entscheiden zu dürfen. Das Allerschlimmste, was man als Führungskraft dann tun kann, ist zu sagen, du kümmerst dich drum, das ist deine Verantwortung, und sich dann in die Problemlösung einzumischen und zu overrulen und zu sagen, nee, das machst du jetzt aber so oder du reißt es im schlimmsten Fall sogar wieder an dich. Das funktioniert einmal, das funktioniert vielleicht ein zweites Mal. Allerspätestens beim dritten Mal wirst du den Affen wieder selber auf der Schulter haben, weil dann die Mitarbeiterin vollkommen zu Recht sagt, wenn du mich das gar nicht selber lösen lässt, dann machst du es bitte gleich selbst.
Genau, das ist das Thema auch Motivation. Ne? Ich werde sehr oft gefragt, wie motivierst du deine Mitarbeiter, indem ich sie nicht demotiviere. Ja, wir arbeiten nicht mit Leuten zusammen, die wir motivieren müssen. Wir arbeiten mit motivierten Menschen zusammen, die wir nicht demotivieren. Jeder, der irgendwann mal bei dir anfängt, ist doch motiviert. Ja, sonst wird er ja nicht irgendwo seinen Job wechseln oder neu bei dir anfangen oder die Ausbildung bei dir machen. Wenn du es dann als Praxis, als Inhaber, als ganzes Konstrukt, als Team verstehst, diese Menschen nicht zu demotivieren, dann hast du ja eigentlich gewonnen.
Und wenn wir uns jetzt dieses schöne Wort, ich bin ja so ein Wortfetischist, wenn du dir die Motivation dann nochmal auseinander nimmst und sagst, es ist eine Bewegung auf etwas hin. Naja, dann müssen wir ja einfach nur wissen, was ist denn das Ziel der Leute? Also wenn du dir John Strelack hier anschaust mit seinen Big Five for Life, wenn wir dann uns auch dafür interessieren, was wollen denn die Leute in ihrem Leben erreichen, nachdem wir uns damit beschäftigt haben, was wollen wir denn erreichen? Und du versuchst, die Brücke zu schlagen zwischen was brauchen wir in der Praxis aus der unternehmerischen Sicht und wie kann das Hand in Hand damit gehen, damit jeder einzelne Mitarbeiter auch seine ganz persönlichen Ziele erfüllen kann. Dann brauchst du dich um extrinsische Motivation gar nicht mehr zu kümmern, weil Motivation am Ende des Tages immer etwas ist, was dann am stärksten ist, wenn es von innen herauskommt.
Klar, wir sind alle ein Stück weit egoistisch und das ist vollkommen in Ordnung so. Also müssen wir einfach schauen, wie bringen wir denn die Interessen der Praxis mit den Interessen jedes einzelnen Mitarbeiters übereinander. Und wenn das nicht geht, dann ist es der falsche Mitarbeiter. Wenn die Grundmotivation des Mitarbeiters in die andere Richtung geht, wie die der Praxis, der Werte, mit allem drum und dran, dann ist es meine Pflicht, eigentlich im Bewerbungsgespräch schon irgendwie herauszufinden oder spätestens in der Probezeit zu sagen, hey, das passt nicht, ja, du bist nicht richtig bei uns, such dir eine Praxis, die zu deinen Grundmotivationen passt. Zum Glück ist es relativ selten der Fall, weil wir mittlerweile durch unsere Kommunikation nach außen die richtigen Leute anziehen, die zu uns passen. Aber ich kann nur jedem Inhaber da draußen empfehlen, schaut, dass ihr Menschen bei euch im Unternehmen habt, die grundsätzlich gerne bei euch arbeiten, weil sie die Vision, die Motivation der Praxis supporten und mit euch gerne ein Ziel verfolgen möchten, weil es eigentlich ihr Ziel ist, das sie verfolgen.
Und dann sind wir wieder beim Anfang. Das wird nur möglich, wenn du für dich selber weißt, wer bin ich, wo will ich hin, weil du nur dann so klar nach außen kommunizieren kannst, dass jeder auch wahrnimmt, was kaufe ich mir denn ein, wenn ich beim Stefan anfange.
Alex, zum Schluss, du hast noch ein kleines Herzensthema. Du hast etwas für dich persönlich entwickelt, was du mit der Welt teilen willst. Eine Art Programm. Erzähl doch mal, worum handelt es sich da?
Also, da geht es um das Thema mentale Gesundheit. Ich habe das My Mental Health Gym gegründet. Das ist eine Firma, die jetzt gerade am Start ist. Wir werden ein Programm auflegen oder sind gerade dabei, das zu entwickeln, wie wir uns ausschließlich um die Person, Inhaber, Inhaberin kümmern. Vor dem Hintergrund dieser ganzen mentalen Herausforderungen, die wir eben schon besprochen haben, was alles auf einen einprasselt. Und dass man dort möglichst früh, bevor man an dem Burnout kratzt, für sich rausfinden kann, wie muss ich mich, meine Praxis, mein Umfeld und meine Tagesstruktur organisieren? Wie funktioniert für mich ganz individuell Entspannung? Was sind die Dinge, die ich für mein Wohlbefinden brauche, damit ich diesen Marathon gesund zu Ende laufe und auch nach dem Praxisverkauf im Ruhestand noch genug Energie für Reisen, Rosenschneiden oder was auch immer einen dann erfreut.
Golf spielen.
Dass ich da nicht als Wrack aus dem Job rausgehe oder im Schlüssel schlimmsten Fall mit 50 vor der Situation stehe, dass ich sage, ich kann einfach nicht mehr weitermachen. Dazu soll dieses Programm dienen. Dazu wird es am 14.10. auch eine Präsenzveranstaltung in München geben. Da machen wir die erste Mental Health Convention. Wer da Bock hat, darf sich gerne anmelden, gerne mich dann im Anschluss einmal ansprechen. Da gibt es Infos und da wird es nichts Fachliches zur Zahnmedizin geben. Es geht ausschließlich um euch als Person, als Inhaber, rein um das Thema mentale Gesundheit.
Alex, wo findet man das? Also wo kann man das, wenn man sich sagt, boah geil, das ist was für mich, gibt es da schon eine Webseite, gibt es da irgendwas oder folgt man einfach dir auf Social Media und da wird es dann announced? Wie bleibt man da jetzt im Touch?
Also einmal natürlich der Kontakt über mich beziehungsweise auch den Account My Mentals Gym. Dazu gibt es auch die Webseite, die mymentalsgym.de. Da findet man was, da kann man sich einmal über die Jahresmitgliedschaft, die wir anbieten, informieren. Aber da findet man auch die Information zur Convention und auf der Webseite unserer Freunde von Fundamental. Die unterstützen uns in der Organisation von dem Event. Da kann man sich dann auch seine Tickets sichern.
Wunderbar. Ich danke dir für diesen wunderschönen Talk und freue mich auf die nächsten Jahre, die da kommen und eure Entwicklung auch weiter zu verfolgen. Erstmal einen herzlichen Applaus für Alex Volz.
Danke dir, Stefan, für die Gelegenheit.
Das war cool. Sehr, sehr gerne.
Und viel Erfolg für die Klinik.
So, und jetzt heißt es nicht weggehen, denn in 15 Minuten geht es schon weiter mit dem nächsten Talk und dann gibt es die bessere Hälfte im Talk. Nein, ist ja immer, sagt man ja so. Ja, also erstmal ein schönes Bierchen holen oder ein Sekt oder ein Gin Tonic und dann geht es hier in 15 Minuten weiter. Bis gleich.